another editor. Stay a while. Stay forever.
Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
So, wir machen jetzt mal was wir sonst nie tun. Wir klauen bei anderen Podcasts.
Echt?
Ja, und zwar klauen wir von dem Podcast Auf ein Bier. Klauen wir das Bier.
Ach so, okay, lass mal schnell.
Ja, so.
Prost. Hast du denn für ein Bier ausgesucht? Was hast du ausgesucht?
Hör bitte auf, ich habe auch kein Bier ausgesucht. Du hast das hier gekauft. Wir sind in Hamburg bei Christian und trinken Bier, was komisch ist. Wurscht. Also wir klauen das Bier von dem Podcast Auf ein Bier und wir klauen von den Spieleveteranen, ich habe es gesagt, das Blättern in Zeitschriften. Die blättern ja immer in so folgenden Zeitschriften und in älteren Happy Computer, nein, also Powerplay oder solchen Sachen.
Auch Happy Computer.
Auch Happy Computer, ja, genau. Und das kann man ja, weil es diese Hefte eingescannt im Internet gibt, kann man das ja relativ gut nachvollziehen. Bei uns ist das völlig anders, weil wir in der GameStar blättern, weil andere Hefte interessieren uns nicht. Es gab ja auch keine anderen. Und deswegen kann man das nicht nachvollziehen, weil die GameStar nicht öffentlich irgendwo rumliegt, sondern nur mit dem absurden Premium-Abo erhältlich ist. Deswegen ist auch völlig wurscht. Wir müssen überhaupt gar nicht sagen, welche Ausgabe das ist, weil die Leute können das eh nicht nachvollziehen. Das ist eine Ausgabe von 99, wo wir beide dabei waren.
Nein, es könnte ja sein, dass zufälligerweise jemand das Gesamtarchiv hat zu Hause. Ja, und jetzt genau. Jetzt im Moment aus dem Regal ziehen möchte und schon, ja, die Hand schwebt schon drüber und wartet nur noch die Angabe. Wir zeitreisen jetzt zurück in unsere eigene Journalistenvergangenheit quasi.
Genau.
Wann hast du angefangen bei der GameStar? Was war deine erste Ausgabe?
Die 698.
Die 698, dann meine erste, die 798.
Genau, bist du so nachgelaufen, ne?
Ich bin genau.
Ah, das war die Generation. Alles, da war schon wieder alles vorbei, eigentlich. Da waren die coolen Sachen schon durch.
Ja, das stimmt, richtig. Da war alles abgegrast. Da war die GameStar noch nicht mal ein Jahr alt damals.
Genau.
Und wir waren dann als junge Trainees mit dabei. Aber wir gehen nicht bis zu dieser ganzen Anfangszeit zurück, zumindest noch nicht, sondern diese Ausgabe, die du jetzt in der Hand hast, ist die
3,99. Und das ist auch totaler Zufall. Wir haben auf irgendeine Ausgabe gegriffen, die hier rumlag. Und haben wir uns auch gar nicht drauf vorbereitet. Wir blättern die jetzt einfach auf. Genau. Interessant ist übrigens, also Diablo 2 auf dem Cover, total egal. Aber das Coole ist, dass da zwei CDs drauf waren, die so eingesetzt waren in die Coverpappe.
Ja.
Und dass man die da so drin sehen und bewegen konnte. Das war ein Alleinstellungsmerkmal. Das hatte einen Namen. Ich habe ganz vergessen, wie das heißt. Aber das hat die Firma, die das Cover gemacht hat, eine Nürnberger, eine kleine Firma, eine Konfektionierungsfirma im Wesentlichen, Konfektionierungsfirma für Print-Innovationen, die hat das patentiert gehabt, diese Art Cover. Das durfte keine andere Zeitschrift machen, die CD so genau ins Cover mit dem Durchguck.
Und das ist schon sehr schick. Das ist ja eine Art Kartonage, dieses Cover. Deswegen ein bisschen festeres Papier und dann sind wie so Sichtfenster drin, wo man eine CD vollständig und von anderen einen kleinen Ausschnitt sieht.
Genau.
Und das war die Bonus-CD, weil damals war schon das Wettrennen mit der Ausstattung, ging schon los. Teilweise war es noch so, ich glaube am Anfang, dass die meisten Ausgaben erst eine DVD hatten und zu bestimmten Highlight-Ausgaben, also meistens zu den Vorweihnachtsausgaben und den Jubiläumsausgaben, die 10, gab es eine zweite CD. Aber hier
CDs, ist, ne? Nicht DVDs, CD,
genau,
das sind auch
genau,
CDs zu der Zeit. Ja,
aber hier ist also jetzt auch eine ganz stinknormale Frühjahrsausgabe, hat eine zweite CD.
Und das war ganz interessant, weil es gab immer eine super CD, auf denen tolle Sachen drauf waren und eine CD, die auch wirklich dann als Bonus-CD gemeint war. Da waren dann so Sachen drauf, die man immer mal wieder braucht, wenn man kein Internet hat, nämlich so Patches und solche Sachen.
Allein auch von der Aufteilung, also die GameStar hatte quasi zeitlebens, also zumindest in der Zeit, wo wir da waren, immer drei Titelthemen. Ja, ein Hauptcover-Thema und dann zwei, die drunter standen. Manchmal auch vielleicht noch irgendwie ein viertes dazu oder sowas. Und das nimmt ungefähr, nicht mal zwei Drittel des Covers ein, die Hälfte ungefähr. Und ein Drittel des Covers sind CD-Inhalte.
Das war halt wichtig.
Damals. Das war super wichtig. Ja, das
wichtig.
Voll geklatscht mit kleineren Sachen, was da alles drauf ist. Video-Specials und Demos und was nicht.
Aber keine Vollversion zu der Zeit. Da gab es halt nur Demos.
Stimmt.
Genau, das war noch vor der Vollversionszeit.
Die Vollversion, ja, die waren dann noch, die waren auch nur zu den Highlight-Ausgaben, genau.
Jetzt lass uns mal weiterblättern hier. Dann blättert man weiter, kommt eine Anzeige zu Heroes 3, sehr schön. Und aus dem Cover könnte man jetzt, wenn man auf der ersten Seite ist, sozusagen die CD rausklappen. Dann blättert man nochmal weiter, dann kommt immer die schlecht platzierte Anzeige. Es gibt nämlich immer eine Anzeige, da muss immer der Anzeigenkunde in den sauren Apfel beißen, nämlich die neben dem Editorial interessiert gar keinen Menschen, da will kein Kunde drauf.
Ja, wo die Anzeigenabteilung dann immer gesagt hat, naja, aber die ist ganz vorne im Heft und neben dem Editorial. Ja, und das Editorial, wenn man was liest in dem Heft, auch nur am Kiosk, dann ist das Editorial. Ja, die Leute blättern, nehmen das Kiosk.
Das ist doch kein Mensch.
Also haben wir das dann argumentiert, ja, du nimmst das Heft im Kiosk in die Hand, dann schaust du ins Inhaltsverzeichnis und ins Editorial. Ja, und wobei in Wirklichkeit natürlich niemand das Editorial liest.
Das stimmt, niemand, kein Mensch. Und das ist halt so im Anzeigenverkauf, ist es so, dass Anzeigen immer rechts zu stehen haben, weil man das Heft so logisch aufblättert und dann automatisch immer auf die rechte Seite
guckt. Der Blick nach rechts geht, ja.
Genau, und der Blick nach rechts geht und dann halt die Leute wollten halt nie links stehen. Die GameStar hatte aber neben dem Editorial halt, damit fängt das Heft ja an, zwangsweise musste daneben eine linke Seite stehen. Das heißt, es war eine Pflicht, linke Seite. Und dann kamen ja später noch diese Genre-Anlaufseiten, wo kurz das Genre nochmal mit einer Tabelle eingeführt wurde, also mit einer Hitliste. Und das waren auch alles rechte Seiten. Mhm. Da musste man da auch neben linke Seiten, also gab es 5 oder 6 pflichtlinke Seiten im Heft. Und die Anzeigenabteilung hat jedes Mal Gift und Galle gespuckt, dass wir da schon wieder so viel Anzeigen auf links platzieren
müssen. Du konntest natürlich auch einfach dann einen ganz normalen Artikel links daneben setzen. Also neben so einer
Startseite. Ja, das war aber nicht gewollt.
Von der Redaktion war es nicht gewollt. Da waren halt, aber später haben wir dann, ich weiß nicht, ob es in dem Heft auch schon drin ist, das müssen wir mal gucken, aber wir hatten ja diese Sechstelseiten-Tests später und die standen gerne mal dann auf der linken Seite.
Das war aber schon eine Ausnahme. Dann kommt das Editorial. Das
da sind Bilder drin
von uns. Das durch die Jahre hinweg auf unterschiedliche Arten schauderhaft aussah. So auch diesmal. Hier haben wir lauter Diablo-Renderfiguren-Freisteller mit eckig ausgeschnittenen Köpfen von uns, ganz schauderhaft.
Die Masche damals war, muss man dazu sagen, vom Titelthema Figuren zu nehmen, die auf die Editorial-Seite zu kleben und dann unsere Fotos draufzusetzen als die Köpfe, aber nicht irgendwie freigestellt, sondern halt einfach wirklich
stumpf.
Rechteckige,
stumpf wie Briefmarken,
schwarz-weiße,
ausgestampft.
Genau,
Fotos. Und das war eine subtile Hierarchie, weil Jörg war immer in der Mitte als Chefredakteur und die Altredakteure haben ihn immer flankiert und waren halt in gleicher Größe und man kann dann sehen, hier Christian, Rüdiger und ich sind nämlich kleiner aus.
Ja, genau, und stehen und in der zweiten
auch,
Reihe.
Stehen in der zweiten Reihe und kriegen auch oft die schlechteren Figuren.
So. Genau. Aber es war wirklich eine implizite Hierarchie. Ja. Und später dann, wenn du die Titelstory geschrieben hast zum Beispiel, dann bist du tendenziell eher in Vordergrund gerückt.
Genau. So, dann kommt sehr das Inhaltsverzeichnis. Gut. Weiterhin ein sensationelles Inhaltsverzeichnis, auch heute noch.
Es sieht so
sehr
voll aus.
Sehr vernünftig, wenn, gut aufgeräumt, klar zu lesen, super.
Muss man allein die Seitenzahl. Das ist jetzt, wie gesagt, das ist eine Frühjahrsausgabe. Das waren immer die schlanken Ausgaben. Und wir haben hier, wie viel?
222
Seiten. Und ein volles Inhaltsverzeichnis. Wenn man ja heute die GameStar daneben legt, da ist das Inhaltsverzeichnis immer noch doppelseitig. Und es ist viel, viel, viel Weißraum. Hier ist kein Weißraum auf dieser Seite. Ist alles voll.
Das ist immer noch ein tolles, also der Zeitschriften Layout, State of the Art, hat sich natürlich verändert und man kann eine GameStar von damals jetzt nicht mehr so gut angucken mit dem heutigen Auge aufs Zeitschriften-Layout, aber das Inhaltsverzeichnis ist immer noch super.
Ja, es funktioniert gut. Es hat ein schönes Schriftbild. Ich finde die Type gar nicht so schlecht. Es hat eine klare Farbkodierung für die einzelnen Rubriken. Hier ist ein dreispaltiges Layout. Im Artikel, in den Artikeln selbst war es, glaube auch, nee, da war es vierspaltig. Ja, fehlt, das würden wir heutzutage nicht mehr machen. Aber das dreispaltige ist echt ganz nett.
Die Hauptschrift, also die Überschriftenschrift, ich weiß gar nicht mehr, welche das ist, eine Meta, glaube ich, die ist dieselbe Schrift, die der Kanton Graubünden in seiner eigenen Werbung verwendet. Ich bin zuweilen in Graubünden und dann sehe ich immer die Plakate und die Graubünden macht da sehr vernünftige Werbung und ich denke immer, GameStar! Ah, Graubünden.
Könnte es sein, dass das einfach Comic Sans ist und die...
Nein, ist es nicht.
Nee, es ist eine Meta-Variante. Das ist Helvetica, ja.
Genau, nee, eine Meta-Variante.
Eine Meta-Variante, ja, stimmt.
Und genau. Das ist nach alter Schule, ne? Nämlich die Überschriften ohne Serifen und die Brotschrift oder die normale Textschrift mit Serifen.
Okay.
Wie man das halt früher gemacht hat. Toll.
So, wir sind im News-Bereich.
Genau, da gab es nämlich im News-Bereich erstmal eine Abteilung Gerüchte-Szene. Gerüchte, Szene, was auch ein geiler Titel ist. Gerüchte, Szene. Und den News-Teil hat immer der Peter gemacht. Und immer relativ hastig in den letzten Tagen
immer vor... Ungern,
ja. Ungern, natürlich.
Ja. Ach, das wollte niemand machen, den News-Teil.
Nee, ach, ich habe das gern gemacht.
Echt?
Das ist immer so unverbindlich, du musst ja nicht nachdenken, das knallst halt einfach da rein alles.
Man darf nicht vergessen, wir haben in der Redaktion erst Ende 98 Internet bekommen. Heutzutage klickst du dir deine News halt aus Internetsachen zusammen, aber damals hieß das noch erstens Pressemitteilungen sichten, die so richtig auf
Papier
als Brief kamen. Oder als Fax zum Teil rein. Und ab und zu hieß es halt auch einfach Leute abtelefonieren. Ja? Ruf mal bei Origin an und frag, wann das neue Ultima kommt.
Genau. Ich fand das immer ganz schön. Es gab immer eine Kolumne, das war das ganz Schlimmste. Mhm. Alle haben gehasst, die Kolumne zu schreiben.
Ja.
Die waren auch, die haben auch nicht gut funktioniert, weil die zu kurz waren.
Weil sie zu kurz waren. Ich schrieb sie eigentlich ganz gerne, aber sie waren zu kurz.
Ja, und dann hat es halt sehr, also das war halt auch nicht eine große Aussage. Und dann noch so komische Sachen wie die Frage des Monats, die ermittelt wurden aus den Mitmachkarten. Sensationell, wir hatten ja Mitmachkarten. Da ja, kommen wir vielleicht
noch zu der
Wettanfrage
noch hin. Da kommen wir noch dazu. Was sind so für Themen hier? Planescape Torment angekündigt.
Genau, dass die Webseite dazu gab. Die
Webseite dass eine Webseite gab. Eröffnet hat zu Planescape Torment, das war eine News. Das ist schon
genau, ein PlayStation-Emulator.
Von Westwood kam Nox angekündigt.
Es sollte ein Adventure geben zu Babylon 5, das ist, glaube ich, nicht
Das
nicht,
ist nicht erschienen am Markt.
Genau. Das stimmt. Electronic Arts arbeitet angeblich bereits jetzt an Need for Speed 4.
Nee,
Wahnsinn. Nein.
Ja.
Dann kamen die richtigen Spiele-News.
Mhm.
Ich weiß gar nicht mehr, was der Unterschied war, aber ich glaube, die Gerüchte waren halt einfach früher und die richtigen Spiel-News hatten schon einen richtigen Screenshot. Ich glaube, der Unterschied war, es gab einen Screenshot, dann war es ein richtiges Spiel-News.
Ich glaube auch, ja, genau. Ja.
Genau. Da ist eine Kolumne von Heinrich Lennart, der damals der launig schreibende US-Korrespondent war. Und dann gibt es hier eine Meldung über ein Golfspiel namens Lynx Extreme, was ich so witzig finde. Lynx Extreme. Ah, lustig.
Ja, das Gegenteil.
Und aber kein Witz dabei.
Das Gegenteil von rechts harmlos.
Ja.
Viel interessanter sind die Charts, Leser-Charts und GameStar-Charts. Die Leser-Charts sind einfach auch von dem Mitmachkater. Also was mögen die Leser am liebsten? Auf Platz 1 die Siedler 3. Natürlich, wir sind immer noch in Deutschland. Auf Platz 2 Half-Life. Auf Platz 3 StarCraft.
Ja, genau. Es liest sich wie eine Wunschliste zum Safe Forever Podcast.
Ja, das ist wahr.
Hinterher kommt noch Dark Project und Grim Fandango.
Wie viele haben wir denn davon schon von dieser Liste? Wir zu jetzt dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, 1.
StarCraft.
Dark Project ist auch unter 2.
Tomb Raider.
Baldur's Gate 3. Tomb Raider, ja, vier Stück.
Dark Project.
Nicht schlecht.
Erst?
Oh Mann, das sind 99, das ist ja schon die Neuzeit.
Das ist ja die Neuzeit, da kommen wir erst noch ewig nicht hin.
Mhm.
Genau, dann gab es noch die GameStar Charts, das sind die Wertungen, die besten Wertungen. Und da liegt wie immer eine Simulation vorne, weil der Mick einfach so die Wertungsinflation in den Simulationsgenre eingeführt hat.
Hat's ja einfach
immer hat es da 90er gehagelt.
Da ist ja auch so, da ist ein Flugsimulator, der das Cockpit akkurat nachbaut, 90. Dann kommt einer, der hat noch 3 Schalter mehr, 91. Ja, kommt noch einer, der hat noch 3 Schalter mehr. 92, was sollst du denn machen, ne?
Ja, das geht ja auch nicht.
Ja.
Interessant, aber schon auf Platz 5 der GameStar Charts. Kurt, der Fußballmanager von Hardline, 82%.
Mhm. Wurscht. Also auch damals schon, das waren die letzten 3 Ausgaben. Oder wie weit geht es zurück immer? Die letzten zwei Monate Ausgaben.
Völlig sinnfrei, völlig willkürlich gewählt, die Zusammensetzung. Aber
20 Einträge und der unterste, niedrigste Wertung ist 72.
Das war
also soll jemand heutzutage noch sagen, dass es Wertungsinflation gibt, ne? Naja, war einfach eine gute Zeit damals, muss man schon auch sagen. Es kamen echt viele schöne Spiele raus.
So, jetzt auch noch Verkaufscharts, die wir immer geliefert bekommen haben von Saturn.
Mhm.
Keine Ahnung, total
repräsentativ,
objektiv die waren. Ja. Aber Saturn hat die uns immer gern geschickt und dann haben sie halt als Belohnung sozusagen ihr Logo in diese Charts bekommen. Das haben sie sehr gemocht.
Das bestimmt, hat der Praktikant geguckt, wo sie noch Restposten hatten und hat das dann auf 1 gesetzt.
Das ist mir total wurscht. Es klingt immer logisch.
Das klingt immer logisch,
alles auf Platz 1.
Ja, das stimmt.
Ja. So. Interessant auch immer dann, eigentlich finde ich die Anzeigen aus der Zeit interessanter.
Ja,
Creative Sound Blaster und so. Naja, jetzt nicht.
Technik News.
Dann kam die Technik News, immer total uninteressant.
Kompletter Weiter.
Ja, ist ja wurscht. Also, hat der Walter gemacht damals. Und da standen da so uninteressante Sachen drin, dass es eine neue Drum-Sorte gibt.
Okay, aber die Technik News mussten auch immer eine Kolumne haben. Da mussten sich immer unsere Hardware-Jungs, der Walter oder der Mikkel, mussten sich da eins aus den Fingern saugen.
Und das war schwierig.
Das, glaube ich, war wirklich schwierig.
Ich habe die auch ein paar Mal gemacht, die Hardware News. Das war kein Spaß. Aber kann man halt alles reintun, weil ja niemand Ahnung
keine hat. Keine Ahnung hat, genau.
Genau, da schreibst du halt irgendwas rein, dass jetzt, keine Ahnung, Rambus-Dram was Tolles ist.
Hier, das
und
ist
alle Leute so,
lesen mal beispielhaft die Überschrift einer News, heißt schnelles RAM.
Ja.
Ja, das ist Quad-Error-Demonstrandum.
Das ist GameStar, bei GameStar war es halt total, also es war halt, das Layout war total wichtig, dass es akkurat war.
Ja.
Es musste nicht schön sein, aber akkurat. Und wenn halt auf der Seite nur einzeilige Überschriften waren, dann ist wurscht, ob das Sinn ergab. Ja, dann wurden halt nur einzelne Überschriften gemacht. Verdammt noch eins. Ja.
Ja,
und dann liest man hier so, denn man weiß gar nicht, wo man anfangen soll zu lesen. Pentium 3, oder die Überschrift winzige Speicher oder Boxennachschlag oder schnelles RAM. Da weiß man sofort, worum es geht.
Richtig, ja. Da sind ja Bilder mit dabei.
Ah ja, okay.
Von Produkten.
Okay. Dann kommen wie immer nach den Hardware-News, kamen 4 Seiten Alternate-Werbung. Jedes einzelne Mal.
Ja, sind
immer 4.
Okay,
immer 4. Ich habe die so oft in die Pläne eingetragen. Ich weiß das. Und dann kommt immer das Titelthema.
Was Alternate generell zur Finanzierung von Games damit beigetragen hat im Laufe der Jahre.
Die haben einen sehr günstigen Preis gekriegt. Das kann ich dazu sagen.
Aber sie waren ja immer mit dabei.
Immer sehr toll dabei, genau.
Ja.
Die Heftdramaturgie ist auch immer gleich gewesen. Immer die Spielnews, dann immer die Alternate-Anzeige und dann immer das Titelthema.
Genau.
Habe ich ja erzählt schon mal in einem Podcast, dass ich mal diesen Typen getroffen habe von der Neon?
Weiß ich nicht.
Ich habe mal so einen Redakteur getroffen, CVD, glaube ich, also Chef vom Dienst von der Neon, ne, peppiges Jugendkultur-Dingens, also naja, Jugendkultur, aber so 30-jährigen Heft. Und der meinte, er glaubt, dass wir ein ganz schön geiles Heft machen und das funktioniert ja auch irgendwie, aber er versteht nicht, warum wir diese Dramaturgie einhalten, warum nicht die kurzen Formen und die langen Formen stärker gemischt sind, warum die kurzen Formen alle am Anfang verballert werden, was ist denn das für eine Idiotie? Er versteht das nicht, aber es scheint ja wohl zu funktionieren. Also wisst ihr wohl, was ihr tut.
Das ist echt.
Und wir so, ich glaube nicht, dass wir wissen, was wir tun, aber wir machen es schon immer so.
Und die Strukturiertheit der GameStar war ein ganz wesentliches Merkmal, dass die Heft-Identität die DNA mit ausgemacht hat. Also wir haben ja auch bizarr lange an den Genre-Kategorien festgehalten, selbst als Monate in Sand ging, wo keine Flugsimulation mehr aufzufinden war. Da musste irgendeine hinterletztes 20-Euro-Spiel getestet werden oder eine Beta-Version oder sowas. Bei Sport dann genauso, bis wir uns irgendwann mal durchgerungen haben, diese Rubriken abzuschaffen. Was das für Probleme auch heftmacherisch gemacht hat, dass halt immer die Reihenfolge der Rubriken auch extra sein musste. Was auch natürlich problematisch ist, wenn du so eine starke Struktur hast, ist, du hast zum Beispiel deinen Simulationsteil, sagen wir mal, und der kommt immer an vierter Stelle im Testteil. Und das ist aber auf einem der Bögen, die einen Tag früher in die Druckerei müssen. Oder zwei Tage.
Genau, früher dann musst du erklären kurz, dass man Hefte in Bögen
abgibt. Genau, Hefte werden in Bögen abgegeben. Das sind immer 8 Seiten im Prinzip, ist ein Bogen. Oder 8 Seiten waren es, gell?
8 Seiten.
Oder ein Vierfaches von 8. Oder ein Vierfaches von 8, genau, richtig. Und so eine GameStar-Ausgabe, gerade eine dickere, wurde im Verlauf von 3 bis 4 Tagen gedruckt, in der Regel. Das heißt, also manche mussten am ersten Tag abgegeben werden und manche am letzten. Und jetzt, wenn irgendwelche aktuellen Themen anstanden oder Last-Minute-Tests, dann wollte man die natürlich idealerweise noch mehr Zeit dafür haben. Und dann wurde in ganz großen Ausnahmen halt mal ein Test ausgeklinkt aus der eigentlichen Position im Heft und nach vorne gezogen, weil der vordere Bogen mit den News und der Titelstory natürlich mal als letztes in die Druckerei ging. Ja, und deswegen findet man manchmal ganz selten Tests vor der Titelstory.
Die Tipps mussten immer zuerst. Und die Stimmt. Titelstory hier, Diablo 2, eine Preview von Heinrich, ist auch genau so, wie sie immer gebaut waren. Auf der linken Seite fing die Titelstory an mit einer Grafik. Also mit einer Artwork, einer flächigen Grafik, die immer vom Hersteller kommen musste. Wir haben die nie selber gemacht, haben auch mal früher Hefte die selber zeichnen lassen. Haben dann immer episch vom Hersteller Artworks angefordert und dann gab es manchmal keine und so. Es ist schlimm, weil es auch das Cover sein musste. In der Regel waren die montiert und das hier ist auch eine montierte Grafik, glaube ich. Ich glaube, der Hintergrund ist nicht aus der Grafik, die hier ist.
Und vor allen Dingen diese Amazone aus Diablo 2, die hat auf der Wange eine Wunde, eine blutende Wunde.
Auf dem Cover auch.
Auf dem Cover auch. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das von unserem
Grafiker. Ja, das machen, das haben wir immer gemacht. Genau. Wir haben immer das noch ein bisschen.
Nicht im Original.
Das haben die Hersteller gehasst übrigens.
Ja, genau. Ja, dramatisiert. Haben. Und ja, ich meine, genau. So, die hat so diesen Speer in der Hand und ich glaube, da ist so ein leichter unscharfer Effekt, als würde sie den gerade bewegen. Das ist auch alles im Original nicht drin. Also das musste immer ein bisschen dramatisiert werden, das Bild.
Genau, das hat immer ein Grafiker
nach. Also ich weiß auch nicht, warum, um ehrlich zu sein. Ja, das war so eine Masche. Ich glaube, das hätte man Jörg mal fragen müssen. Aber naja.
Ja, vielleicht bringt das was, ja, dass es halt irgendwie dramatischer wirkt. Es ist aber auch einfach ein Gefühl, das man hat, wenn man es noch optimiert, dann hat man so ein Gefühl davon, dass man alles getan hat.
Ja, das mag schon sein.
Das war also schon stark damals. Wir wollten alles tun.
Ja, eines der Mantras war, es musste idealerweise eine Figur sein, sie musste den Betrachter anschauen, es musste irgendwas passieren. Ja, genau. Nichts schlimmer als eine statisch rumstehende Figur. Da musste irgendwie eine Art von Bewegung musste angedeutet sein.
Ah, wir haben richtig epische Gefechte ausgefochten mit den Herstellern, die uns diese Bilder geben mussten und die sie dann manchmal nicht hatten und da hatten sie keine und so, naja, egal.
Ja, irgendwann sprechen wir auch über die Ultima 9 Ausgabe.
Das war, und, oh, naja. Und dann die Seite daneben, also die Seite neben der linken Seite, hat immer den einen großen Screenshot. GameStar hatte ja selten große Screenshots gemacht, auch geschuldet dem Willen, das gut einzugliedern. Hier ist es in Satzspiegel eingegliedert zum Beispiel.
Ja,
man verschenkt da viel Platz und so. Das ist schon nicht der großmögliche Screenshot.
Das war, genau.
Und sonst, wenn man halt umblättert, dann sieht man halt gleich auf der nächsten Seite 3 kleine Screenshots. Da das war eher so GameStar-Style. Text und kleine Screenshots.
Ja, das stimmt. Also die Größenordnung war von den Spalten vorgegeben. Ja, einspaltig, zweispaltig, dreispaltig, vierspaltiger Screenshot und ein dreispaltiger war schon einer der größeren. Aber das hing ab von dem Umfang des Artikels. Auf einen kleineren Ein- oder Zwei-Seite haben wir natürlich keine großen Bilder genommen, weil dann hätte kein Text mehr drauf gepasst und das war immer das Primat des Textes. Ja. Wobei aber Jörg schon auch stark dahinterher war, dass wir nicht nur Bilder im Text hatten, ja, aussagekräftige Bilder hatten, sondern dass das auch wirklich gute Bilder sein mussten. Und was wir an Aufwand reingesteckt haben damals, gute Screenshots zu machen und zum Teil sie auch zu bauen, richtig? Ja, also sie
das haben wir schon mal
zu erzählt, manipulieren.
Oder? Das war die Bilder, Screenshots
gefaked haben. Ja, glaube schon. Ja, und ich habe aber da in der Hinsicht kein Unrechtbewusstsein. Ich finde das nach wie vor sinnvoll.
Ja. Also wir haben uns sehr viel mehr Mühe gegeben mit den Bildern als andere, glaube ich.
Ja, das stimmt.
Genau. Und der Text hier hat auch echt ganz schöne Bilder. Aber wie gesagt, am Ende, wenn der Redakteur unbedingt noch diese wertvollen Informationen drin haben wollte, hat immer das Bild verloren. Hm. Es sei denn bei ganz besonderen Geschichten. Und das haben die Grafiker gehasst. Die Grafiker haben ja einfach die Bilder gebaut und haben den Text dazwischen laufen lassen und gesagt, das ist grauwert. Das ist was man nicht braucht, so Text so. Ja. Und ja, aber wir verstanden ja nichts von Bildern und haben halt immer sehr auf unseren Text geachtet.
Diablo 2 war ein fantastisches Thema damals. Diablo ging immer, generell auch damals schon. Ich meine, das ist ja 99, Diablo ist 96 erschienen, das erste. Also ist auch schon wieder 4 Jahre her. Und war eines der heiß erwartetsten Spiele. Und Heinrich war da damals, wenn ich mich nicht ganz irre, auch tatsächlich vor Ort bei Blizzard. Genau. Ja. Und hat eine weit fortgeschrittene Version gespielt.
Genau. Und hat auch eigene Bilder, man sieht es, ja. Und also nicht nur vorgegebene Bilder, sondern offenkundig selbstgemachte Bilder, weil die Bilder Sequenzen ergeben. Mhm. Die GameStar hatte ja gerade in Titelgeschichten, also bis zum Wahn getrieben, dass man Formate machen muss, also Kästen.
Genau,
wir kannten das Kästen, genau. Und dann gibt es hier, neben dem normalen Text und dem Screenshot, gibt es einen Kasten Highlights, wo von 10 bis 1 die besten Highlights aufgeführt wurden, darunter auch sowas wie 4 abwechslungsreiche Spielwelten. Ja, krasses Highlight, ey.
Also da hat Faktenkasten sozusagen.
Genau, ein Faktenkasten. Hat der Redakteur das echt füllen müssen. Dann die 5 Heldentypen.
Das ist okay.
Kurz vorgestellt mit Grafiken.
Aber auch da sind uns irgendwie die Grafiken ausgegangen, ne? Oder wir hatten keine gleichwertigen.
Nee, wir hatten nicht alle, genau.
Ja, weil
der Barbar war noch nicht vorgestellt zu dem Zeitpunkt.
Und da siehst du auch das Cover-Artwork nochmal. Das ist doch die Amazone.
Genau. Dann ohne.
Und da siehst du, dass ihr die Lanze ummontiert wurde.
Genau.
Die wurde ihren vollen Körper gebaut von uns. Ja? Also ist das nachvollziehbar, die Manipulation.
Das hat immer der Herr Helfer gemacht.
Der Herr Helfer, genau. Das war die Agentur, die uns das Cover gemacht hat.
Ich habe wochenlang geglaubt, dass das ein Witz wäre, der Name. Aber nein, der heißt wirklich Herr Helfer.
Er war auch sehr hilfreich.
Genau.
Manchmal.
Genau, dann gibt es einen Kasten Mutation, der zeigt, wie sich eine Figur verändert durch angelegte
Ausrüstung.
Ja. Genau. Sehr schön reingezoomt auch, kann man schon mal machen. Ja. Dann gibt es eine Folge von 3 Bildern, die einen Zauberspruch in Aktion zeigen, die Feuerwalze. Ach, so gutes Handwerk. Und dann einen Kasten Skills und Kampfmanöver, der aus irgendwelchen Gründen den Skilltree und ein Kampfmanöver zusammenführt, was ich ein bisschen absurd finde, aber wurscht.
Ja.
Und dann noch ein Interview mit Bill Roper als Kasten.
God, alles, da war alles ausgeschöpft. Aber jetzt bin ich gespannt, weil ich weiß es gar nicht mehr. Nach der Titelstory kam immer die Doppelseite mit einem Special. So, und
mal was gucken, ist es hier? Ich glaube nicht. Hier kommen jetzt nochmal eine Bildersequenz. Und eine dann Werbung, kommt eine Werbung und dann war Schluss.
Ah, oh, genau. Verdammt, dann ist deswegen hier mal echt eine große Ausnahme.
Ja, aber deswegen ist jetzt der Artikel so kastenreich, weil es glaube ich
keine, recht lang.
Weil man halt keine Idee hatte oder keine Materialien
aber
hatte
für eine
Doppelseite.
Und war stehende Vorgabe bei der GameStar, eine Titelstory ist nicht einfach nur ein längerer Artikel, sondern muss durch Kontext angereichert werden. Kontext hieß eine Doppelseite mit irgendwas zusätzlich. Und wenn es der letzte Quatsch
kann war. Kann auch was zum Genre sein.
Könnte manchmal was zum Genre sein. Wir haben zum Beispiel bei, was war das bei Age of Empires, glaube ich, war bei einer von den Previews, haben wir eine Historie der Echtzeitstrategie einfach abgebildet.
Ja,
so eine Art Stammbaum.
Ja.
Solche Dinge.
Normalerweise war es die Insel. Das hieß ja sogar die Insel, die Doppelseite, weil es da als Grafikvorlage für diese Doppelseite eine Insel aus Anno gab, aus der Anno-Titelgeschichte, die vor unserer Zeit war.
Freigestellt mit dann so rausgegriffenen.
Genau, einfach die Insel in der Seitenansicht war und da Sachen erklärt
hat. Das Coolste, was wir jemals gemacht haben, war bei einer Preview zu Age of Empires 2 der Altarfalls.
Ach, der Altarfalls.
Wo du ein Altarfalls heißt, dass eine Doppelseite nochmal ausklappbar ist.
Nach links und rechts.
Von einem Altarbild.
Das war so teuer. Weil Drucken kostet ja wahnsinniges Geld. Ja, das kostet dann halt, keine Ahnung, 40.000 Euro
Papier extra. Das kostet auch Geld, ja, genau.
Das war damals richtig, richtig teuer, sowas.
Das war also dann statt einer Doppelseite auf einen Vierseiter quasi. Und da musste ich das Bild dafür machen damals. Das erzähle ich dann aber, wenn wir zu der Ausgabe kommen.
Ah ja, über diese Gestaltung dieser Inselseiten gab es total viel. Dann kommt die erste Preview
und die ist von einem gewissen Gunn.
Ja, die ist, das bin ich. Ich habe mir ja das Gunn
ausgedacht. Das hast du schön gesagt.
Hab ich die Geschichte schon mal erzählt von dem Gunn? Man durfte sich ja einen Kürzel aussuchen und das war immer.
Das müssen zwei Buchstaben.
Und das waren immer zwei Buchstaben, Vorname, Nachname. Ich bin aber natürlich in meiner bereits früh, dass man sich als Journalist eine Marke herausbilden muss, habe ich halt gedacht, ich möchte lieber Gunn haben statt GL. GL fand ich doof. Und dann ist der Jörg, hat er gesagt, hat aber natürlich die Cleverness erkannt und dachte, okay, meinetwegen. Aber das Layout darf da nochmal ein Veto einlegen. Und dann musste ich mit ihm, hochnotpeinlich, sowieso an der Hand des Onkels, ins Layout gehen. Und dann wurde da gefragt, in meinem Beiser, darf der Gunnar auch das Gunn nehmen? Und die Layout so, ja, yeah, natürlich.
Okay.
Ja, aber das ist ja ein Buchstabe länger.
Ja.
Ist auch ein sehr gedrängtes Gunn.
Ja, genau, es sprengt den Kasten. Der ist nicht für drei Buchstaben gemacht. Naja. Genau. Ja, Shogun uninteressant, werden wir lieber
tolles Spiel, in diesem Podcast. Tolles Spiel, werden wir mal irgendwann sicherlich was zu machen, zur Total War-Reihe so. Sensationeller Screenshot, aber dann, nee, das war der andere, in dem nächsten
Nix. Wir werden eher über Braveheart sprechen, als über Shogun.
Bist du doof. Dann kommt ein Preview von Mick zu Silver, das ist doof, das Spiel.
Da habe ich dann später den Test dazu gemacht und das Spiel war super.
Also sieht auch toll aus und so. Klassisch, die Games hatte so eine Manie, freigestellte Figuren, möglichst viele und zwar gerne so, dass sie in den Text eingreifen mit irgendeinem Schwert oder so.
Stimmt.
Dass der Text dann so flatterig drumherum laufen muss. Genau, das war damals immer State of the Art.
War auch noch Blocksatz hier.
Fand alles. Das immer möglich. Und natürlich Blocksatz, ja.
Flatter,
also es gibt, also der Blocksatz heißt, dass es an der rechten Seite
die Zeile komplett gefüllt
ist. Genau, abgeschlossen aufhört, genau. Mhm. Und je kürzer die Zeilen sind, je schwieriger ist das. Das adäquat zu füllen. Und bei einem vierspaltigen Layout ist das fast unmöglich. Da kommt man nicht drauf auf die Idee, beim vierspaltigen Layout Blocksatz zu machen. Das geht nicht. Ging natürlich dann schon. Und wenn man dann noch Freisteller reinragen lässt, dann entstehen halt Lücken im Text.
Ja.
Und das funktioniert nicht. Und die mussten dann aufgefüllt werden durch Umformulierungen.
Also wir Redakteure haben viel Zeit im Layout verbracht vor den Macs, um erstens die letzten Zeilen eines Absatzes aufzufüllen auf mindestens zwei Drittel. Weil das durfte nicht mit einem einzelnen Wort oder sowas enden. Und um eben diese Lücken im Blocksatz zu füllen. Das war eine Scheißarbeit. Ja, kürzen ist ja schon schlimm genug, aber dann das umzuschreiben.
Totale Katastrophe, diese Blocksatzlücken füllen.
Ist so ein, also dann
das macht den Text ja auch nicht besser.
Weißt du deformt den Inhalt.
Ja, und das denkst die ganze Zeit drüber nach. Man schreibt ja mit möglichst wenig Adjektiven und lieber mit starken Verben. Also als Grundregel nicht in jedem Fall. Und hinterher redigierst du deine ganzen Adjektive wieder rein, um die Zeile aufzufüllen. Ja. Dadurch wird der Text nicht besser. Aber das musste dann sein, das war total wichtig.
Wir hatten damals, sehe ich gerade, auch noch Dachzeilen. Das hast du doch abgeschafft.
Ja, das hatte lange gehalten.
Genau. Ja, ja.
Eine Dachzeile ist eine Zeile über der Überschrift. Und die Überschrift war immer der Spielename, was echt eine clevere Idee war, weil man, wenn man die PC Games durchgeblättert hat, stand da immer irgendwas Sinnloses oben.
Genau, und wir haben das Sinnlose oben drüber geschrieben. Also das war so nicht Fisch, nicht Fleisch. Wir wollten nicht drauf verzichten aus irgendeinem Grund und dann stand das clevere Sätzchen oben drüber.
Genau, warte.
Totaler Blödsinn.
Bei Shogun steht drüber 3D-Schlachten in Japan.
Ja, du warst halt noch ein junger Redakteur.
Und bei Silver steht drüber von Magiern und Mäusen.
Das siehst du, der Mick hat's raus.
Das hat ja gar keinen Sinn. Ist ja total wurscht.
Wie?
Ist beliebig. Ist lustig. Ja,
Mäuse, dann möchte ich doch sofort
den Artikel lesen. Das will ich überhaupt nicht lesen. Dann kommt eine komische Hardware-Handelsanzeige. Dann kommt noch eine Preview von mir. Sensationell. Was hatte ich da für eine Ausgabe?
Wow,
Dark Reign 2. Das sind
zwei Seiten von dir in der 222-Seiten-Ausgabe.
Da kommen noch mehr, warte.
Dark Reign 2
interessiert auch keinen. Das interessiert ja nun leider gar keinen Menschen.
Nee, das war
3D-Extra-Strategie. Ja, ist auch jetzt nicht. Ich habe jetzt mal eben kurz gescannt, während ich Geräusche gemacht habe und geguckt, ob da ein ganzer Satz drin steht. Leider nein.
Ja, das hätte ich dir gleich sagen können.
Ja. Rüdiger hatte das Primat für die Serie Driver, hat da viel zu gemacht und hat jetzt auch die Preview geschrieben auf der nächsten Seite mit einem lustigen, verbeulten Auto als Screenshot. Ein bisschen viel Straße hier, ein bisschen wenig Auto. Finde ich jetzt nicht so gut, den Screenshot.
Tja.
Dann Deus Ex, Peter Steinlechner. Ein Screenshot nur.
Da kommt mal was von mir. Ja, dafür aber wieder ein ganz schrecklich freigestelltes Bild.
Artwork, ganz schlimm.
Genau, mit so einem Weichzeichner-Effekt drumherum. Ein invertierter Glow und dann noch ein Schatten drunter.
Kann der Peter, der Peter hat tatsächlich erklärt, wie man Deus Ex ausspricht. Hammer. Deus Ex. hat er da reingeschrieben. So, dann fallen wir, das kann ja auch ganz leicht passieren, dass man es nicht weiß. Ja, und wenn man es falsch ausspricht, das wäre ja schlimm. Naja. Er nennt es ein James-Bond-Szenario.
Aber er hat schon ein sehr enthusiastisches Urteil in dieser Preview. Also da ist schon vorgezeichnet, dass das ein gutes Spiel werden wird.
Und auch zu Recht. Daneben ist eine Anzeige von der Tomorrow. Und heute auch noch so, wann immer Anzeigen für Medienprodukte in Zeitschriften sind, dann sind das sogenannte Gegengeschäfte. Dann hatte die Tomorrow eine Anzeige von der GameStar drin und die GameStar einer von der Tomorrow, weil never ever jemals hat eine Zeitschrift oder ein Fernsehsender eine Anzeige bezahlt,
ja,
sondern stimmt, immer nur mit sogenannten Gegengeschäften gearbeitet. Dann kam eine Preview zu System Shock
von
dem jungen Redakteur.
Dachzeile, Shodan lebt, Ausrufezeichen.
Killer.
Gut, ist jetzt auch nicht unbedingt besser als 3D-Schlachten in Japan.
Angenehm plätschernde Musik ertönt aus den Lautsprechern des Fahrstuhls, während sie gemütlich zur nächsten Ebene fahren. Schon mal erstmal ein Tempo rausgenommen, ne? Erstmal Tempo rausgenommen.
Dann hat sich schon mal die Spannung aufgebaut.
Endlich stoppt der Aufzug. Die Türen gleiten auf und eine Flut wütender Mutanten schwappt. Lustig.
Schwappt brüllend.
Hat bestimmt der Martin reingeschrieben. Schwappt brüllend in die Kabine.
Kann sein.
Das kommt Ihnen bekannt vor? Ja, dann hat der Action-Klassiker System Shock auch bei Ihnen Spuren hinterlassen.
Das ist in
System Shock
nie passiert.
Absatz verschwendet für eine Information, die es nicht
gibt. Szenischer Einstieg, Mann, natürlich. Ja, da gleich mit einer Spielszene begonnen, das bist du sofort reingezogen in die Atmosphäre des Spiels. Aber was für schöne Screenshots. Also ich weiß nicht, ob ich den gemacht habe. Nee, habe ich bestimmt nicht gemacht. Der ist geliefert worden. Weil so schöne Screenshots haben wir damals nicht machen können.
Das ist schade.
Naja.
Pulstreibende System Shock-Atmosphäre, angereichert mit Charakterwerten. Naja. Mhm. Dann irgendwas von Mikkel. Rennspiel hat ja niemand interessiert. Nee,
total.
2. Imperialismus 2. Hat natürlich der Martin getestet.
Das war gepreviewt. Das ist eine schöne Serie, Imperialismus. Die ist leider zu Unrecht, kennt die kein Mensch.
Der Martin macht das sofort kaputt, weil er nämlich gleich im ersten Satz sagt, dass der Vorgänger 79% hat. Dann kann man, hört man gleich auf zu
bettern. Brauchst du nicht weiter.
Und dann kommt eine Zigarettenanzeige. Sensationell.
Die, die, die es damals noch gab.
Genau. Dann eine Simulation, keine Ahnung. Dann Discworld Noir von mir.
Du warst auf Previews abonniert.
Ja, ich habe ganz viel Previews gemacht, genau. Dafür war ich in England.
Weil du das so schnell runterschreiben konntest.
Na, weil ich habe einfach gern Previews gemacht.
Also so eine Seite ist ja auch, das ist ja nicht viel Text, wie viel sind das? Vielleicht 1500 Zeichen?
Quatsch, 2000.
Dreieinhalb?
Nee. Nein, aber zweieinhalb.
Nee, vielleicht. Ja. Das sind mit den großen Überschrift und Bildern und sowas.
Ich war dafür in England mit GT Interactive damals. Mhm. Ein total netter Besuch und habe Terry Pratchett getroffen.
Ja, ach, da hast du schon mal Anekdote
erzählt. Genau. War toll. Ja. Und das war nämlich für Discworld Noir auch ein beschissener Screenshot. Da habe ich den Screenshot wahnsinnig aufgehellt, damit man was sehen konnte. Es war nämlich Noir. man konnte auf den Screenshot nichts sehen. Und das hat mir im Layout dann total viel Ärger eingebracht. Und dann musste ich den so aufhellen, dass er halt scheiße aussah. Naja. Hm. Dann eine Anzeige von der Firma Data Becker, die heute keiner mehr kennt, völlig zu Recht. Dann das Terminupdate. Absurd. Was das für eine Arbeit war.
Das war lange, lange Zeit meine Seite, das Terminupdate zu machen. Ich weiß nicht, ob ich es hier auch schon gemacht habe, aber das war halt einfach alle kommenden Spieler im Prinzip da eingetragen mit Erscheinungsdaten.
Das ist eigentlich geil. Ja.
Das ist eigentlich super, genau. Super, das heutzutage hast du halt das Internet dafür, ja. Aber damals war das echt schön kuratiert, muss ich sagen. So, dann jetzt wird's interessant.
Eine schöne Reportage von Peter, Skandal um Iron Storm. Das war damals, als noch lange vor WikiLeaks diese E-Mails geleakt sind, wo sich die Ironstorm-Leute gegenseitig beschimpft haben und Schuld zugewiesen haben an den ganzen Desastern, die sie produziert haben, namentlich Daikatana und die ganzen Verschiebungen.
Nee, das war noch vor Daikatana, weil Daikatana ja 2000 erst rauskam.
Dominion und so.
Das war das war Dominion, ja. Da war damals der Skandal, dass die in diese Echtzeitstrategiespiel Dominion in kürzester Zeit rausgehauen haben, bewusst in schlechter Qualität oder es ihnen egal, weil es schlechte Qualität ist, um einen Vertragspunkt zu
burn an option,
genau, richtig,
ja. Genau, weil sie mussten nämlich eine bestimmte Anzahl von Spielen liefern und das Dominion hatten sie schon angefangen und dann haben sie halt das genommen, dann war es halt weg, es war ihnen völlig wurscht, dass es scheiße war,
das wussten sie. Und das war auch scheiße.
Ja, und dass damit jemand Geld verliert, der ihnen Geld gegeben hat und so. Mhm. Und da standen aber tolle Sachen drin in diesen E-Mails, so, dass der Romero eine Party für $11,000 gemacht hat und so.
Die haben damals das Leben genossen, genau. Die hatten ja auch sehr legendär, dass sie sich in einem Hochhaus in Dallas, glaube ich, oder in einem von den texanischen Städtchen dann oben ein oder zwei Stockwerke gemietet haben und das dann opulent ausgebaut haben.
Haben es gekauft.
Gekauft sogar?
Für Millionen ein Penthouse und so. Ja. Ganz interessant übrigens, da ist ein Freisteller, eine freigestellte Figur, Ganzkörperfigur von John Romero auf der zweiten Seite. Mhm. Und der hat ja ziemlich lange Haare, hat diese berühmte Frisur. Und es ist ganz interessant, die ist so grob freigestellt, dass es aussieht, als würde er einen Helm tragen. Also sieht genau aus wie so ein Darth Vader-Helm. Man hat einfach die Mühe sich nicht gemacht, die Haare flusen zu lassen, sondern einfach die schrick ausgeschnitten.
Oder so ein Mutter-Theresa-Kopftuch.
Das könnte auch sein. Könnte auch ein Kopftuch sein. Und die GameStar hatte...
Aber darunter steht die Unterzeile, weil auch die freigestellten Sachen hatten Bildunterschriften. Und die Bildunterschrift ist, John Romero, nur das Design zählt.
Das hat er mal gesagt, wa?
Mhm, bestimmt.
Und ganz interessant, die GameStar wurde überfärbt gedruckt zu der Zeit. Das heißt, sie wurde mit mehr Farbe gedruckt, als man eigentlich darf. Also 120% Überfärbung ist eine Drucktechnik, um die Screenshots mehr leuchten zu lassen. Mhm. GameStar hat sich immer sehr darauf zugute gehalten mit dem guten Papier und so, dass die Screenshots dann besser aussahen als in anderen Zeitschriften. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber glaub schon. Das hat immer dazu geführt, dass Gesichter oder Fotos scheiße aussahen.
Ja.
Und dann sieht halt John Romero halt hier auch aus, als sei er Ägypter, was nicht nur an der Frisur liegt, sondern auch noch an der Hautfarbe.
Ja, so. Stimmt, ja. Das sieht sehr rot aus, ja.
Genau.
Das ist wahr. Aber die Screenshots wirken dafür wirklich besser.
Das von Todd Porter sieht auch
schwierig aus.
Aber das ist auch ein schlechtes
Foto. Auf der nächsten Seite,
genau. Ja. Ganz netter Report von Peter, der das schön auf Deutsch zusammengefasst hat mit den...
Aber das war damals, das waren so Dinge, die konnte man auch wirklich nur in der GameStar lesen. Und wie gesagt, das war noch vor der breiten Verbreitung des Internets und auch vor Internetjournalismus in diesem Sinne. Und diese E-Mails zum Beispiel waren halt im Großen und Ganzen nicht zugänglich, außer eben für Fachredaktionen. Und das so schön zusammengefasst zu sehen, war damals eine besondere Leistung. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendein anderes Magazin das in der Form hatte.
Ja. Danach geht es weiter.
Auftakt des Testteils.
Jetzt kommt der Testteil. Der fing immer an, genau, mit einer Erklärung des Testsystems auf der rechten Seite und der Teamseite auf der linken Seite. Die hat sich ein paar Mal verändert, aber damals war sie halt, dass ein Leser eine Frage stellen durfte.
Mhm.
Immer auf der Mitmachkarte und dann musste irgendeine arme Sau die ganzen Mitmachkarten durchschauen. Die wurden ja auch ausgezählt, händisch von der Sekretärin. Und dann musste man mal gucken, ob da eine interessante Frage dabei war. Ja, und dann wurde die halt aufgeschrieben. Unfassbar.
Und die Frage in dieser Ausgabe lautet, aus Heft 199 wissen wir, was ihr einpackt, aber was würdet ihr bei einem Hausbrand zurücklassen?
Sie ist von Patrick Difflip aus Dietzenbach, der war damals 14. So, jetzt gucken wir mal, wer die originellere Antwort gegeben hat.
Jetzt wir lesen mal beide vor.
Richtig, ich lese deine vor und du meine.
Ja, genau, du zuerst. Also zunächst mal muss man sagen, dass da drunter stand, für welche Genres man der Experte war. Und das ist bei Gunnar Adventures, Strategiespiele und Budgetspiele. Budgetspiele sind die günstigen Zweitauflagen. Und seine Antwort ist... Unzählige Undinge, unbezahlte Rechnungen, unerledigte Korrespondenz, ein ungemachtes Bett und unaufgeräumtes Chaos. Außerdem ungenießbare Konserven, meinen ungegossenen Benjaminis und ungelesene, weil unspannende Unterhaltungslektüre und unter Umständen Unmengen ungewaschene Unterwäsche.
Clever, hm?
Wow, da hat jemand seine Form gefunden und durchgezogen bis zum Letzten.
Das geht,
gut vorgelegt.
Zu der Zeit habe ich Spiegel Online gelesen viel und die sind ja die Alliterationskönige. Wenn immer ihnen nichts eingefallen ist, haben sie Alliterationen gemacht. Und das werden wir noch in anderen Teilen dieser Ausgabe wiedersehen.
Ja, das stimmt.
So, Christian Schmidt ist demütigend genug Experte für Budgetspiele an erster Stelle.
Ja, das siehst du, wer der Neue im Team ist.
Jugendredakteur, aber auch für Jump'n'Runs und Adventures.
Mhm.
Und was lässt der Christian beim Hausbauen zurück? Am liebsten meinen Kühlschrank. In dessen Tiefen treibt die Evolution unter vergessenen Lebensmitteln inzwischen ungestört ihre bizarren Blüten. Gelegentlich reißt mich dumpfes Pochen aus dem Schlaf, wenn die unbekannten Lebensformen meine Tupper-Schachtel-Barrikade zu durchbrechen versuchen. Da hilft nur noch ein Flammenwerfer.
Das heißt ja nicht etwas übertrieben.
Tupper-Schachtel. Also ein bisschen ambitioniert, ja. Der junge Redakteur will sich da voll profilieren mit einem literarischen Text. So. Ja,
ich habe aber aus der GameStar tatsächlich viel später einmal richtige Lebenshilfe bekommen. Da habe ich nämlich auch in so einem Textchen auf der Teamseite geschrieben. Ich weiß nicht mehr, was die Frage dazu war, aber dass ich in meinem Kühlschrank, ich glaube, es war, was habt ihr in eurem Kühlschrank stehen? Und da habe ich geschrieben, dass ich mehrere Gurkengläser drinstehen habe, die ich nicht aufbekomme. Und dann haben wir tatsächlich diverse Leserzuschriften bzw. E-Mails bekommen von Leuten, die mir erklärt haben, dass es bei jedem handelsüblichen Dosenöffner einen Haken an der Seite dran gibt, mit dem man den Deckel anheben kann. Und das wusste ich nicht bis dahin.
Nein.
Ja, ich habe tatsächlich Gurkengläser weggeschmissen, weil ich sie nicht aufbekommen habe. Ja, und da muss man erst 45 werden, um sowas zu lernen. Nein, das war früher, das war schon 35 oder so.
Dann kommt der Action-Teil mit der sogenannten Anlaufseite. Eine kurze Erklärung des Genres Action.
Mini-Kolumne und so.
Mini-Kolumne, genau. Und die Charts des Genres. Was eigentlich eine coole Erfindung war damals, extra Charts zu machen für ein Genre, weil man das dann einordnen konnte, was jetzt kommt. Mhm. Also im Vergleich zu den Heroen des Genres.
Und vor allen Dingen hatte jede Testrubrik hatte ihren Experten.
Genau,
das ist bei der Action der Peter.
Genau.
Ja. Und es war also da zum Experten und damit Verantwortlichen für eine Genre-Kategorie zu werden, war echt ein Ritterschlag. Damals in meiner Perspektive als neuer Trainee bei GameStar war das die höchste Auszeichnung, die ich mir vorstellen konnte, irgendwann nach Jahren von Schweiß und Arbeit vielleicht einmal tatsächlich eine Genre-Kategorie zu bekommen. Und ich wollte immer die Rollenspiele haben.
Dann geht's weiter. Und der erste Test ist ein Einseitentest. Da sieht man schon, dass nicht viel los war im Action-Genre in dem Monat. Ja, also da gab es offenkundig keinen großen interessanten Test.
Nee.
Star Siege Stripes.
Hätte man auch auf
mehr als eine Seite machen können,
das stimmt. Aber ich glaube, vermutlich war es eher, dass andere Sachen viel interessanter waren und deswegen nicht mehr Platz übrig war für Star Siege. Unsere Leser haben uns häufiger gefragt, wie kann denn das sein, dass ihr so ein Spiel wie, ich meine, Star Siege war ja doch ein klangvoller Name, dass ihr das nur auf einer Seite macht, und meistens war die implizit die Antwort darauf, ja, das Heft war halt einfach voll. Ja, und wir können nicht einfach unendlich viele Seiten hinten dran klatschen, weil erstens geht es nur in vielfachen von 8, wie ich vorher schon sagte. Also du kannst nicht eine Seite machen, sonst müssen immer mindestens 8 sein. Und um das zu finanzieren, müssen 4 davon mit Anzeigen gefüllt werden. Ja, und wenn die halt nicht da sind, die Anzeigen, dann gibt es keine 8 Seiten.
Genau. Und das ist jetzt der erste Wertungskasten, der uns begegnet. Also der berühmte Wertungskasten damals der GameStar mit der Wertungssonne nannten wir das. Mhm. Also diesem teilgefüllten Kreis, wo die Prozentwertung drin stand. Und den einzelnen Teilwertungen in den Kategorien Grafik, Sound, Bedienung, Spieltief und Multiplayer. Nur Multiplayer, nur wenn das Spiel Multiplayer hatte. Toll. Dann kommt eine Doppelseite von Rock Squadron. Interessant. Mhm.
Mhm. Also die Action-Tests sind alle
Extreme
irgendwie.
G.
Wir schauen jetzt mal nur die, von denen wir was sagen können.
Extreme G,
Future Cop, LAPD,
Dark Vengeance. Alles uninteressant, alles Peter-Zeug.
Da sind wir schon in der Strategie.
Dann kommt die Strategie und daneben steht eine Anzeige, die heißt Keine Macht den Drogen. Die ist offenkundig kostenlos gewesen. genau. Ja. Dann Jörg, natürlich das Strategiegenre.
Oh Gott, und das war die Ausgabe Alpha von Alpha Centauri. Und es steht auch noch drüber frech The Next Civilization.
Ja, weil es halt so super ist.
Ja, weil es so ein Irrtum
historischer
Irrtum.
Ja, nur weil es sich nicht durchgesetzt hat.
Alpha Centauri war das, wenn ich mich nicht irre, das erste Spiel in der GameStar-Geschichte, das aufgewertet wurde durch einen Patch.
Ja, genau.
Ja, das aber noch nicht in dieser Aufgabe. Da hat nämlich noch die viel zu hohen, aber zumindest noch die 89 bekommen und ist dann in der nächsten oder übernächsten Ausgabe, nachdem es gepatcht wurde, ist es dann hochgewertet worden auf, ich glaube, 91.
91, ja. So ein tolles Spiel. Richtig langer Meinungskasten von Jörg, der das explizit erklärt, warum das so super ist.
Ja,
tolles Spiel.
Viel zu viele
Langer Seiten. Langer Text und so, 6 Seiten.
Ja, war halt ein Chefredakteursliebling, ja, und das haben wir alle so gehalten, wenn ein Spiel reinkam, das wir gerne mochten, dann hat es auch mehr Zeit bekommen. Oder nee, nicht mal gerne mochten, wo wir den Test dazu gemacht haben und der war auf 2 Seiten stand im Plan und wir haben halt 4 Seiten geschrieben, dann hat das Spiel 4 Seiten bekommen.
Nicht immer, aber manchmal.
Nicht immer,
ja. Manchmal musste man auch 2 Seiten kürzen, was genau. Danach kommt SimCity 3000, auch ein großer Test. 3 Seiten von Mikkel.
Aha.
Interessant, der ist ja Sportspielexperte und Hardware-Experte gewesen.
Ja.
Und SimCity-Experte.
Und Tomb Raider-Experte.
Und Tomb Raider-Experte,
der hatte, genau.
Der hatte in den anderen Genres immer noch so einen Fuß drin.
Das war ein Tausendsasser, ne?
Genau, so ein
Tausendsasser. Hans Dampf in allen Gassen.
Genau, ja. Auch ein schöner Test. Mhm. So, dann Worms Armageddon von einem gewissen Herrn Schmidt.
Au, oh, das Beste, nicht unbedingt das Beste,
Rückkehr, aber ein sehr gutes. Rückkehr der Mörderwürmer. Naja, das kann man ja mal sagen.
Meinungskastenüberschrift, das gleiche nochmal. Und das gleiche kleingeschrieben. Das war noch alte Rechtschreibung.
Die Grafiker
haben sich
immer einen Witz draus gemacht, immer bei den Meinungskästen den Text zuzuhalten und sozusagen die Überschrift zu benutzen als Kommentar zum Bild. Das hat immer sehr interessante Effekte ergeben. So bei Mikkel, geglückte Sanierung. Ja. Großer Spaß, ja. Bei Martin, Baulöwe mit Biss. Toll. Mhm.
Naja, echt gut, ja, stimmt.
Ja, ja.
Lass mal Worms schauen, weil du gehst
das Worms,
mal, ist über diesen legendären, sensationellen Einseiten.
Was soll das schon drin sein?
Ja,
weiß ich auch nicht. Der Eingangssatz schon. Eines der ältesten Spielprinzipien der Computergeschichte erlebt zum x-ten Mal seine Reinkarnation. Da hat man sofort Bock weiterzulesen.
Ja, okay, gut, lass mal bleiben. 78 Punkte.
Naja.
Prozent damals noch, nicht Punkte.
Prozent, ja, genau.
Also die Prozentwertung ist ja auch bescheuert, ja, weil das deutet ja an, dass 100% ist ja einfach vollständig, ja, Perfektion.
Tja.
Ja. Was wird denn da gemessen?
Alles.
Spielspaß in Prozent.
Ja,
einfach genau. Bescheid. Rival Realms und Stratego habe ich beides getestet. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Da ist kein Bild drin.
Alles so lustig. Kommen wir zum Sportteil, wieder vom Mickel.
Übrigens, ich weiß nicht, geht dir das auch so? Wie ich gerade schon sagte, ich kann mich an diese Spiele nicht mehr erinnern und vermutlich ist es aus einer Leserperspektive gar nicht so leicht nachzuvollziehen. Wie kann man denn Spiele vergessen, die man getestet hat? Aber es ist ganz, ganz leicht, Spiele zu vergessen, die man getestet hat, weil man hat in seiner Karriere so viele Spiele getestet und so viel Schmarren auch dabei. Ja, das ist allein für die geistige Gesundheit schon wichtig, dass man ihn wieder vergisst.
Dann kommt als erster größter Sporttest ein 2-Seiten-Test von Mick, der immer die Fußballmanager gemacht hat oder relativ häufig. Mhm. Später habe ich auch welche gemacht.
Ich habe auch mal einen getestet, glaube ich. Oder
zwei. Genau, das kann ja auch jeder.
Das ist ja auch,
also auch wenn man
von Fußball nichts versteht. Ich habe nachweislich keine Ahnung von Fußball.
Aber. Und das war der Test zu kurz, 82%. Tick zu hoch vielleicht, aber schön. Und dann ich hier mit einem Sporttest. Actual Soccer. Mhm. Höchstens Halbfinale heißt die Überschrift. Naja.
Deck da mal den Text zu. Ja, doch, passt. Wie schnittig du noch aussahst.
Oh ja, voll schnittig. Mhm. Jetzt hier, was haben Sammer, Möller, Bierhoff, Thon, Littbarski, Matthäus und Basler gemeinsam?
Das sind alle Fußballspieler.
Alle waren mal auf dem Cover eines PC-Fußballspiels.
Boah, das ist ja jetzt nur...
Also die Recherche.
Anti-Klimax. Die Recherche. Genau, stand in der Pressemitteilung.
Na, das war, glaube ich, natürlich nicht.
Okay.
Dann so zwei Rennspieltests.
Das ist die Test-Drive-Serie, hatte damals schon mit Test-Drive 4x4 einen Punkt erreicht, wo sie der Games dann nur noch eine halbe Seite wert war.
Aber lustig, hier Mickel mit doppelter Antrieb, halber Spaß. Gut,
das geht.
Das kann man echt machen.
Kann man machen.
Dann Simulationen. Genau, bringt es nicht mehr auf den ganzen Test, nur noch die deutsche Version nachgetestet.
Das ist so ein klassischer Fall, genau. Ja. In dem Monat, ne, die Jahresanfangsmonate waren generell sehr dürftig, insbesondere Januar immer schwierig. Und die Ausgabe 3 war die Januar-Ausgabe, glaube ich. Ja, also der schwierigste Monat von allen. Und da war im Simulationsteil halt nur noch die deutsche Version von Falcon 4.0.
Ja, eine ganz komische Unart, dann die deutsche Version nachzutesten. Nochmal das ganze Spiel zu erklären, aber auf einem kürzeren Text, auf einer kürzeren Seite. Ja, super. Totaler Unsinn.
Und den ersten Technik-Check.
Dann Longbow Anthology.
Also eine Compilation. Ah ja, waren doch noch ein
paar. Oh, dann hier noch Top Gun Hornets Nest mit 45 und Fighter Squadron mit 53. Wo bleibt der Spaß?
Spiele, die längst vergessen sind.
Und dann der Rüdiger Steidler war ja eine Zeit lang so ein bisschen der Adjutant von Mick bei manchen Sachen und hat halt dann hier auch mal als einziger Nicht-Mick einen Simulationstest reingebracht. Dann kommen etwa 10 Anzeigenseiten.
Der kleine Mick.
Von Perl.de.
Na, so ein Scheiß.
So ein Scheiß, genau. Und dann kommt die Adventure-Rubrik. Die habe ich ja sehr geliebt. Damals hatte sie Martin Deppe.
Adventures, was auch Rollenspiele beinhaltet.
Was ganz schön komisch ist. Genau, dass da die Rollenspiele, die eigentlich das coolere Genre sind, dann da drin waren.
Auch halt historisch. Das kommt aus einer Zeit, als Adventures noch wichtiger waren als Rollenspiele, als die GameStar gegründet wurde.
Das kannte ja niemand.
Da hat man die Rollenspiele als kleineres Genre da untergeordnet. Das muss man sich mal vorstellen.
Ja. Dann ein Return to Krondor von Raymond Feist, ist der Fantasy-Schriftsteller, der die Krondor-Serie geschrieben hat. Was Heinrich zu der überhaupt nicht naheliegenden Überschrift ganz schön feist herausgefordert hat.
75%.
Ah ja.
Aber ich wünschte, ich könnte was sagen über das Spiel.
Ich habe das nicht gespielt, glaube ich.
Quest for Glory 5.
Wieder Heinrich, 76.
Oh, tolles Spiel, viel zu unterbewertet.
Nein.
Das ist was, ich freue mich so auf die Stay Forever-Ausgabe, wo wir endlich mal über Quest for Glory reden.
Aber er findet es auch toll. Also er findet es toll, so wie er es schreibt. Es ist ein rundes, spielerisches Gesamterlebnis mit nicht-linearen Freiheiten.
Ich war einfach riesiger Fan der Quest for Glory-Reihe und habe es also einfach selber gespielt, mir zugelegt und gespielt. Und da habe mich damals schon geärgert über die Wertung. Ja, also war natürlich viel zu klein und unbedeutend als Trainier, um da irgendwas dagegen sagen zu können, aber unterbewertet. Und das berühmte Ultima Online-Tagebuch auf der nächsten Seite.
Ja,
das Kapitel 16.
Viele, viele, viele Ausgaben lang. Also 16, ich meine, das sind ja 16 Monate, ja, die der Charles durchgehalten hat. Ich fand das nie so sehr interessant, aber es war irgendwie ganz cool, dass man es hat.
Ich weiß auch nicht, irgendwann war es so ein Selbstläufer oder so ein Standard, Tradition. Dann hat sich niemand mehr getraut, es wegzunehmen. Und in manchen Monaten war es halt auch mit das Interessanteste in der Adventure-Rubrik, weil auch da gab es halt einfach
Spaß. Das war auch der einzige Text, den der Charles geschrieben hat. Der war Textchef und so eine Art CVD, also Heftplaner damals mit.
Stimmt.
Und er wollte dann auch gerne Seite haben. Und er war halt Gründer und auch eine wichtige Persönlichkeit damals. Naja. Ja.
Und du hast getestet Leerth. Erinnerst du dich da noch dran?
Nee, überhaupt nicht.
Ich kenne das Spiel
ganz, ganz dunkel nur noch. Und natürlich auch hier als Überschrift im Meinungskasten, Liat lebt nicht, weil da hatte ich meinen Alliterationswahn.
Ja, Lot schreibt, Liat lebt
nicht. Genau, ja, super. Naja.
Und lest das Intro vor?
Ah, Freundin finden im Fantasyland.
Also, irgendwas anderes so gemacht damals.
Nein.
Es war
ah, und dann die Budget
Rubrik. One Trick Pony.
Diesmal noch unter dem Charles als Gesicht.
Die Budget Rubrik habe damals schon ich gemacht, fast vollständig. Und ich durfte aber nicht mein Gesicht da vorne drauf tun. Und meine erste Beförderung sozusagen war tatsächlich, dass ich offiziell die Budget Rubrik übernommen habe. Dann, ich glaube, das war auch irgendwann 99. Und dann mein Gesicht vorne drauf war an der Startseite.
So, jetzt kommen lauter Christian Schmidt-Tests.
Ja, das ist
zu irgendwelchen.
Das war halt lauter Compilations und so.
Ja, Compilations und Sachen, die nochmal rausgekommen sind. Und die schöne Budgetliste.
Ja, genau.
Dann kommen die Kurz...
Oh, Kurz,
die da lesen wir ein paar vor.
Da lesen wir, genau, Kurz, das sind diese so Sechselseiter-Tests, wie ich sie vorhin schon
erwähnt habe. Da sind ja zwei von mir.
Und das waren fast immer Verrisse. Also auf dieser Seite ist die ist immerhin eine 76 dabei. Und der ganze Rest ist unter 40, oder?
Was die? Die 76 ist bloß ein Add-on.
Das ist ein Add-on,
okay. Genau.
Zu Free Space
Silent Thread habe ich geschrieben. Kurzes Add-on, muss man nicht vorlesen. Mhm. 76%. Und ansonsten waren das ja nur.
Lies mal deinen Text zu gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Diese halbgare Mischung aus lückenhaftem Serienlexikon und simplem Abenteuerspiel dürfte nicht mal eingefleischten Fans der Vorabend-Soap gefallen. Am besten Serie einschalten, Software wegzappen.
Ja. Wir könnten da einen Quiz draus machen, dass wir den Text vorlesen und dann fragen, welches Spiel das ist.
Aber
andererseits kennt kein Mensch, genau, das stimmt. Also in den besten Momenten waren das so kurze, pointierte Verrisse. Das hat auch immer Spaß gemacht, die zu schreiben.
Ja.
Aber ich mach das immer sehr, sehr gerne. Leider ist von mir keiner dabei.
Aber und so lustig sind sie auch alle nicht. Wahrscheinlich wäre keiner von dir dabei.
Ja, hier es gibt noch mehr. Es sind noch mal vier
Kurze. Hier ist noch einer von mir und einer von dir.
Ah, okay. Welcher ist von mir?
Das? Da. Skullcast kommt viel zu spät. Die Grafik ist völlig veraltet, das plumpe Häuserbauen wirkt angesichts eines Siedler 3 reichlich simpel. Die größte Herausforderung ist dabei die umständliche Bedienung. Naja,
Christian. Mm,
kurze pointierte Texte.
Okay, gut, das war jetzt kein Highlight.
In meinen müssen wir auch nicht vorlesen.
Okay, das war der Testteil.
Ja, das war's.
Jetzt kommt der mehrere Seiten CD-ROM-Inhalt.
CD-Inhalt, 4 Seiten lang, alles mit Bildchen und alles total.
Ach, wie wichtig die CD
damals war. Das damals gemacht, war. Schon der Jörg, ne? Der Jörg Spormann, damals schon.
Ja, genau. Also unser CD-Redakteur.
Genau, dann kam die total coole Raustrennseite, weil der Tippsteil war nämlich perforiert gedruckt, dass man ihn raustrennen konnte.
Ja.
Und der Tippsteil wurde sozusagen eingeleitet mit den GameStars, einer Sammelseite, wie so ein Sammelalbum-Ding, wo man halt eine komplette Seite raustrennen konnte, die sich um einen Designer dreht. Und hier ist eine Seite über Lewis Castle.
Und mit markierten Stellen, wo man den Locher ansetzen kann. Das würde mich mal interessieren, ob irgendjemand der GameStar-Leser draußen jemals diese Seiten gesammelt hat.
Ja, ich habe mal wen getroffen,
der echt? Das gemacht
hat.
Du hast
erzählt. Da war immer ein kleines Interview drauf und 10 Fragen und so. Hat oft Peter gemacht, ist ganz toll. Also ganz toll, das Format zu machen. Und ja, es gab immer was sehr Originelles. Die mussten immer was Originelles bringen.
Genau,
was
irgendwas Persönliches. Ja, genau.
Und der Castle hat einen Cocktail-Rezept da eingereicht und das dann abgedruckt. Toll, kann man wirklich machen.
Das stimmt, das ist toll. Aber ich weiß, dass es jeden Monat wieder war, so ein Akt zu überlegen in der Redaktionskonferenz, na, wen nehmen wir denn jetzt, wen hatten wir denn noch nicht und dann da hinterher zu telefonieren, dass du jemanden findest.
Na, es ergab sich ja oft, wenn du halt unterwegs warst.
Ja, nicht immer.
Und dann hast du manchmal einen mitgemacht.
Genau, manchmal hast du die, oder wenn Leute in der Redaktion zu Besuch waren, das war natürlich am angenehmsten. Ja, da hast du schnell auf die Couch gesetzt und hast dieses Interview geführt, aber manchmal musste man so wirklich abquälen, um jemanden zu finden.
Dann beginnt der Tippsteil auf einer rechten Seite und der hat ein eigenes Titelbild quasi.
Also weil war ja auch zum Sammeln. Ja.
Genau, gestrickt war wie das große Titelbild so ein bisschen mit den Titelthemen.
Und das ist eine alte Tradition aus der Powerplay, wo der Tippsteil ja auch auf einem anderen Papier gedruckt war, auf diesem grünen Papier und deswegen auch zum Sammeln gedacht war. Und das zieht sich also bis hier in die GameStar.
Und hier steht auch die große Lüge der GameStar. Lesen Sie auf Seite 164 bis zu 1000 Mark Belohnung für eingeschickte Tipps. Das haben wir, glaube ich, nie gemacht.
Also
wir haben nie Tipps gekauft. Also immer mal so, klar, wenn jemand so einen einzelnen Tipp eingeschickt hat, haben wir ihm 20 Euro gegeben oder so.
Aber Euro Mark.
Mark,
20, genau. 50 Mark oder sowas.
Mark, genau. Und, aber wir wollten eigentlich gar keine Lösungen haben komplett, weil wir die ja umschreiben wollten in unserem eigenen Format und wir haben die lieber beauftragt. Und die Leser haben natürlich dann das Spiel 6 Monate gespielt und dann die Lösung eingeschickt. Dann war das für uns ja schon lange durch.
Ja, das ja?
ist... Das und wir mochten dann die Aktualität, dass die Lösung musste fertig sein, wenn das Spiel im Laden stand. Deswegen haben wir die eigentlich immer mit frühen Versionen gemacht oder also Testversionen und halt an vertrauenswürdige Autoren rausgeschickt. Das heißt, eigentlich konnte man das gar nicht so richtig erreichen. Ich glaube, wir haben das auch nie ausgezahlt.
Das war wirklich auch ein bisschen traurig, weil die Leser haben ja damals, wenn sie Komplettlösungen getippt haben, haben sie das per Post geschickt, ausgedruckt mit einer Diskette dabei. Also sich Mühe gemacht, ja, Hoffnungen gemacht vielleicht noch. Und das ist natürlich nie abgedruckt worden. Das ist echt schade.
Und sehr absurd, der Tippsteil hatte eine eigene Seitennummerierung, zusätzlich zu der normalen Nummerierung. Der war nämlich der Tippsteil sozusagen ewig seit Ausgabe 1 fortlaufend durchnummeriert, warum auch immer.
Ja, weil du es ja in einem eigenen Ordner sammeln solltest.
Eigentlich. Ja, genau, aber wenn dann halt eine Ausgabe fehlt, dann Pech. Und dann gab es erstmal so Kurztipps, kleinere, mehrere Seiten lang.
Wie aufwendig.
Eine Erklärung, wie man Hexeditoren benutzt, weil nämlich ein Hexeditor auf der CD war.
Also wie wichtig aber auch der Tipps- und Tricks-Teil damals noch war. Der ist ja auch sehr umfangreich. Das ist ein ganz wesentlicher Teil des Heftes.
Und wie gesagt, man musste die Zeit vor dem Internet. Als Tester musste man Kurztipps abgeben, später.
Richtig, dann. Stimmt. Du musstest man,
mit das waren immer ganz Artikel. Schlimme.
Ja, genau.
Das waren immer so, schießen Sie, wenn die Gegner kommen. So etwa auf dem Niveau. Ja,
das war...
Und da waren aber auch Lesertipps drin, die waren dann immer namentlich erwähnt hier. Fallout 2, Jan Schäfer hat Kampftaktiken eingesandt.
Und so. Kurz ein Tipps noch mit einem P. Es war alles noch vor der Rechtschreibreform. Ja. Das ist so kurios, wenn man das heute liest.
Ja. Genau, und wir hatten damals eine Zeit lang so Cheat-Programme, mit denen man dann in... Die konnte man dann vorher laden und dann halt cheaten. Ich habe immer mit den Leuten, die das gemacht haben, verhandeln müssen.
Mhm.
Warum auch immer. Ach, weil es der Tippsteil war natürlich. Ja. Und ich habe ja den Tippsteil verantwortet damals. Genau, ich habe das alles gemacht. Habe die alle gegengelesen, die Autoren beauftragt und das zusammengestellt und so.
Das war eine Heidenarbeit, ja, das glaube ich. Ja.
Also hat mich auch im Wesentlichen, deswegen hatte ich auch keine Lust oder Zeit zu testen. Das hat mich halt die meiste Zeit in Anspruch genommen. Oh, das war alles so mühsam. Oh Gott, diese Fallout-Dings, das weiß ich noch wie heute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Alles ein eigenes Format, das dann eingehalten werden musste. Die Tipps durchnummeriert, auch bei Komplettlösungen. Das war dann halt eine Komplettlösung, bestand aus 300 einzelnen Tipps im Prinzip, ja, für jeden einzelnen Schritt. Und dann wurde jeder einzelne Schritt hatte noch eine Art Überschrift, wenn man so möchte.
Das hatte eine Marginalspalte, nennt man das. Mhm. Und in dieser farbigen Spalte stand noch ein, damit man sich sozusagen mit dem Daumen lang fahren konnte und rausfinden konnte, wo man
so
hin muss.
Genau, so eine Art Zeitstrahl, wenn man so
ja,
möchte.
Ja,
oder
genau. Fortschritts. Und dann gab es nochmal eine Karte in der Regel, wie hier, wo die Sachen nochmal nummeriert sind. Und die mussten dann natürlich im Text auch nochmal erwähnt werden und so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Wahnsinn. Ich habe den Tippsteil nie betreut, aber ich habe viele Lösungen dafür geschrieben, dann später auch, als ich eine Zeit lang freier war. Und allein das in dieses Format zu bringen, war immer eine wahnsinnige Quälerei. Und die passenden Screenshots dazu natürlich zu machen und abzuliefern. Also so eine Komplettlösung zu erstellen, war eine Heidenarbeit.
Die Screenshots mussten ja dann auch in der richtigen Stelle im Text stehen.
Ja,
bei Tipp 20. Ja. Und wenn das halt nicht passte, weil Tipp 20 ganz kurz war, dann ging es halt nicht.
Hm.
Dann musste man halt da noch so einen Rum erfinden. Das war so ein Irrsinn.
Ja,
so
da hatten wir später Irrsinn. Dann auch ein paar Mal Tipps und Tricks Sonderhefte und einige davon habe ich betreut als Projektleiter. Und ja.
Ich habe die doch alle gemacht.
Nee.
Später hast du noch welche
gemacht. Ich habe übernommen, genau. Ich war ein Jahr lang der Verantwortliche für die Sonderprojekte und da waren auch Tipps und Tricks Hefte dabei. Und es waren dann halt, keine Ahnung, 150 Seiten oder so, 164 Seiten voller Tipps. Das
war manchmal ganz gut, da Anzeigen unterzubringen. Hier sind nämlich zum Beispiel 2/3-Seiten-Anzeigen drin.
Ja,
und das haben die Hersteller gehasst, im Tippsteil zu stehen. Und die Anzeigenabteilung hat uns immer geschimpft, wenn da Anzeigen rein sollten.
Aber da war es halt layout-technisch am einfachsten.
Da war es halt echt ganz gut, die da unterzubringen. Und das war dann auch wieder wie mit dem Editorial so. Da ist der Tippsteil wird jahrelang aufgehoben. Die sehen immer wieder ihre Anzeigen.
Genau so war es.
Ja, genau.
Das stimmt, genau.
Und hier so in dieser sensationellen Fallout-Lösung, die aus 84 einzelnen Tipps besteht. Das ist Komplettlösung sogar.
Das ist ja auch nur ein Teil davon, oder?
Das ist die komplette Lösung.
Ehrlich?
Ja. Es geht halt zack, zack.
Einmal durch Fallout 2 in 84 Schritten.
2, 3, 4, 5, 6.
Ah, ja, okay.
Nicht mal 7 Seiten.
Ja, das fundiert.
Ja, das habe ich super gemacht. Und dann auch noch, aber es hat in der Regel immer ein Autor geschrieben, obwohl das kann auch sein, dass ich es selber geschrieben habe. Das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Vorher habe ich ja damals durchgespielt.
Hm, kann gut sein.
Dann Siedler-2-Lösung. Auch wieder von mir bearbeitet, schlimm. Dann die Baldur's Gate-Lösung. Oh Gott, was das für eine Arbeit war. Der Schmerz.
Ach, aber wenigstens schön anzugucken, ja,
mit die große Stadtkarte. Sehr geil, mit einer großen Stadtkarte, die, wie man genau sieht, aus Einzelscreenshots zusammengesetzt sind.
Mhm.
Weil man sieht noch an einigen Stellen auf der Stadtkarte, sieht man noch schwarze Felder, wo es nicht komplett aufgedeckt worden war.
Den Schatten, genau.
Ja.
Aber ansonsten schön zusammengebaut.
Was für eine
Drecksarbeit. Also ich weiß nicht, ob denn damals habe ich unseren Tippsteil nicht mehr gelesen. Also eigentlich nie, wenn ich nicht irgendwas dazu beigetragen habe. Aber als ich selber noch Leser war, insbesondere von der Powerplay, habe ich den Tippsteil ganz gerne gelesen, gerade von Rollenspielen oder Adventuren, weil das für mich das nächstbeste war zum selber spielen.
Let's Play.
Ja, wie eine Art ein frühes Let's Play, genau, zum Mitlesen. Ja. Und die besten Komplettlösungen waren immer die, die auch ein bisschen erzählt haben, was so passiert. Wo nicht nur stand, gehen Sie jetzt nach links, klicken Sie jetzt auf den Rasierapparat, sondern wo auch noch erklärt wurde, was dann passiert. Ja, und manche fand ich richtig schön.
Genau, die sollten auch so ein bisschen so geschrieben sein, dass man die ganz gut fluffig lesen kann. So.
Ja, genau. Das sollte nicht nur rein sein. Faktisch. Ja.
Genau.
Blutwurm,
mit Zeigtipps und so, das hat natürlich auch logischerweise, nee, hat Martin gemacht, oh Gott.
Aha, genau. Na guck, da ist klar, wer der Profi ist. So, jetzt kommen wir zu unserer Verlosungsseite mit der Mitmachkarte.
Die Verlosungsseite musste ja auch immer ein Redakteur machen, das ist ziemlich entwürdigend, finde ich immer. Mhm. Die musste einen Wert haben von 10.000 Mark, also es mussten Preise von 10.000 Mark brutto eingelobt werden.
Von in der Regel 3 oder 4
Herstellern, genau. Da musste man die Firmen anrufen und um Verlosungspreise bitten und dann halt sagen, okay, wir wollen 2.500 Mark Preise haben, aber ihr kriegt bloß eine Viertelseite dafür. Mhm. Was so ein bisschen so ein schweres Ding war.
Das,
so.
Ich habe das auch oft genug gemacht. Dieses Klinkenputzen war total
ist auch unangemessen, weil die Rolle des Redakteurs unabhängig.
Ja,
gebe dir halt jetzt hier 17%, weil du es verdient hast. Tut mir auch leid. Ich bin da total unabhängig. Und aber dann musste man die aber anbetteln, damit sie einem hier...
Genau, ja. Jetzt
keine Ahnung, mir mal 50 Wargasm-Poster... Und 40 Wargasm-Spiele. Und dann haben die gesagt, ja, ich gebe dir 20 Spiele. Hast du gesagt, nee, es ist noch nicht 2.500, tut mir leid, was brauchen mehr. Mhm. Schon blöd.
Also wirklich blöd. Ich fand es auch echt bescheuert, dass die Redaktion das machen musste. Das kompromittiert wirklich die Integrität, wie du es sagtest.
Das ist eigentlich eine Anzeigenseite und hätte auch die Anzeigenabteilung machen müssen.
Ja. Absolut, genau. Ja, wobei, das diente ja dem Verkaufen des Heftes natürlich, aber vor allen Dingen auch dazu, dass die Leute diese Mitmachkarte ausfüllen sollten, weil das war notwendig, um an der Verlosung teilzunehmen. Und das wiederum war Feedback für die Redaktion.
Das war schon toll. Also wir haben da 2.000 Mitmachkarten gekriegt manchmal. Ja, also auch mal 5.000. Also
bei größeren Verlosungen kistenweise
zum Teil. Ja. Und das war schon, also es war schon ein starkes Feedback-Tool, mit dem wir auch viel gearbeitet haben. Da standen relativ viele Fragen drauf, so, ne? Lieblingsgenre, Lieblingsspiele, welche Themen wollen Sie mehr lesen? Was ist Ihre humorige Frage für die Teamseite? Nennen Sie Ihre Lieblingsspielehefte, bewerten Sie sie mit Noten.
Mhm. Dieses Ranking haben wir als Redaktion dann immer einmal im Monat bekommen. Das hat, wer hat das ausgewertet? Hat das die Marktforschungsabteilung gemacht
damals? Meinst du?
Die Auswertung von den Mitmachkarten? Also die.
Das hat die Sekretärin gemacht.
Hat die Sekretärin gemacht, okay. Aber wir haben das ja immer dann bekommen als Redakteure und das war natürlich schon immer gut zu sehen, interessant zu sehen, wie wir da abgeschnitten haben. Aber viel absurder als die Mitmachkarte ist ja das, was da drunter ist.
Der Produktinfoservice.
Ja, das ist auch eine.
Das ist auch eine Karte.
Eine ausgestanzte Karte zum Raustrennen. Und da sind, blätter nochmal schnell zurück. Da konnte ich mich gar nicht dran erinnern.
Das sind einfach Seiten drin, auf denen Anzeigen sind.
Das ist einfach ein großes Ankreuzfeld, wie ein riesiges Lottofeld, muss man sich das vorstellen, mit 130 Ziffern. Und da kann man ankreuzen, über welches der Produkte, die in diesem Heft beworben wurden, man mehr Informationen bekommen möchte.
Weil nämlich auf jeder Anzeigenseite ist
ein
Produktinfocode drauf.
Genau, ist eine Nummer drauf. Und dann, wenn man, das war jetzt, was war das gerade? Na, sagen wir die Creative Labs Anzeige. Genau, und dann 27. Hat die Nummer 27 und dann hast du hier die 27 angekreuzt und konntest diesen Zettel einschicken und hast dann vermutlich, ich weiß nicht, was haben wir damit gemacht?
Nee, wir nicht. Also es hat die Anzeigenseite gemacht, wir hatten noch nie mit was zu tun.
Also ob das jemals benutzt worden ist?
Dasselbe Format ist nochmal abgedruckt auf der nächsten Seite.
Ja, nochmal.
Und es steht drauf gratis.
Als Eigenanzeige.
Das war geil. Gratis. Ja. Weil man nämlich das umsonst kriegt, diese Produktinfos.
Nein. Unfassbar.
Ja. Also, keine Ahnung. Aber man konnte einen Drucker gewinnen.
Aha. Ja, das war von der Anzeigenabteilung. Okay, Hardware-Teil.
Der Hardware-Teil kam.
Jetzt haben wir es bald.
Ja, jetzt sind wir gleich durch, Gott sei Dank. Der Hardware-Teil fing immer an mit einer Hardware-Grafik. Das war immer spezifisch auch vom Herrn Helfer und seinen Leuten gemacht.
Ja, wir hatten immer 3 Artworks in jeder Ausgabe, nämlich das Titelbild, die Hardware-Startgrafik und die Report-Startgrafik.
Genau, das war immer dafür extra gemacht.
So. Genau.
Hier geht es um Lautsprecherboxen, das war immer ein nicht so beliebtes Thema. Und das fing immer an mit einer 2 Seiten grundlegenden Aufschlag zum Hardware-Segment, wo halt viel erklärt wurde. Und dann war es immer aufgeteilt in Tests. Meistens Drittelseiter-Tests mit komischerweise Schulnoten, keine Prozentnoten.
Ja,
die aber dann wieder total anal runtergebrochen auf Zehntelnoten.
Und keine Wertungssonne.
Also von 1,8 hier bis 2,4 geht es hier.
Mhm.
Und Quadral hat gewonnen. Interessant.
Hatte ich auch zu Hause.
Ja.
War nicht schlecht.
Creative Labs ist 3,2. Nicht so gut. Gut. Und dann... was immer das ist, noch eine Erklärseite.
Aber das ist so ein typischer Januar-Report. Ja, dann machen wir da halt die Boxen, weil im Rest des Jahres kommen interessante Hardware raus und Beschleunigerkarten und Prozessoren.
Braucht man nicht.
Und wann macht man den Soundschwerpunkt? Das macht man im Januar, wenn sonst nichts
ist. Genau, gab immer einen Soundschwerpunkt und so. Die Hardware-Themen wurden auch viel länger vorgeplant als die anderen Themen, weil die ein bisschen unabhängiger waren.
Ja.
Ja. Und dann gab es immer noch so gemischte Einzeltests. Hier mal einen Zytec-Joypad und eine Matrox Marvel, eine Digitizer-Karte. Yamaha-Monitor und so weiter. Und dann haben wir das schön benannte Techtelmechtel, wo die Leute Technikfragen stellen konnten. Wahnsinn. Das war auch immer ganz gut angenommen.
Alles, so, was heute durch das Internet ersetzt.
Und die haben wirklich so eigene Fragen gestellt. So, mhm, mit beim Hochfahren kommt eine CMOS-Checksum-Error-Meldung. Was tue ich denn jetzt? Und dann so kaum 2 Monate später haben die darauf auch schon im Printheft eine Antwort bekommen.
Ja.
Aber man hat halt, wir haben uns sehr bemüht, dann immer da Fragen zu finden, die sozusagen allgemeingültig,
genau,
waren.
Genau, ja, die vielleicht anderen, mehr Leuten helfen, das stimmt.
Anderen auch geholfen, ja, werden können. Dann gab es noch einen Einkaufsführer mit Noten und aktualisierten Preisen, auch eine Drecksarbeit.
Mhm. Und dann sind wir schon bei den Leserbriefen.
Die Leserbriefe, die habe ich auch mal gemacht und du auch.
Da noch ganz schmucklos, später haben wir ja viel mehr in den Leserbriefen gemacht, dann so mit Fehlerrubrik und mit und diesem Einsendespiel, mhm, wo wir den Leuten Aufgaben gestellt haben und so weiter. Und hier war es halt wirklich einfach nur eine Doppelseite Leserbriefe mit dem damals obligatorischen Werbekasten für unsere Schwesterzeitschrift, die PC-Welt.
Genau, die hatte einen und GameStar hatte dafür einen Kasten, gleichwertigen Kasten
in der PC-Welt. Die PC-Welt, genau, war natürlich das wesentlich größere Magazin. Ja, ja, insofern ganz gute Kooperation.
Genau, und die Gewinner der Verlosung wurden abgedruckt. Und dann gab es noch ein Inserentenverzeichnis, das man auch heutzutage lange nicht mehr macht.
Ja.
Alle Inserenten waren nochmal abgedruckt, total sinnlose Seite, aber immerhin eine linke. Und dann gab es das Impressum. Immer eine wichtige Seite für Redakteure, wird immer viel reingeguckt, hat natürlich aber sonst für normale Leute keinen Sinn.
Ewig lang dieses Impressum, das füllt ja die 2/3-Seite.
Ja, da steht auch total viel Unsinn drin. Verlagsrepräsentanten für Anzeigen aus Hongkong, ja. Was kein Mensch braucht, das hätte man auch viel kürzer fassen können.
So, sieht aber wichtig aus.
Und wir sind noch ausgewiesen als Trainees da.
Ja, waren wir ja auch.
Ja, gemein, muss man ja nicht dabei schreiben.
Hm.
Ja, genau. Koordination Anja Beek, die war mal kurz da. Die war so eine Art CVD damals.
Stimmt.
Und der Toni Schweiger war schon freier Mitarbeiter. Christoph Schulz hat das Layout gemacht. Tis. Und 250.177 verkaufte Exemplare stand da drin. Hat das Heft.
Laut IVW.
Laut IVW. Und dann die großartige Vorletzte.
Die habe ich damals schon gemacht.
Von, ja, der Christian gemacht hat. Ausgerechnet der Mann ohne Humor.
Die durfte ich übrigens, die hat jetzt in den ersten 8-9 Ausgaben hat der Charles die gemacht. Das war nämlich neben der Ultima-Geschichte war es die zweite Seite, die er gemacht hat. Und ich hatte ja damals als Bewerbung, genau wie du auch, einen witzigen Artikel mit eingereicht. Ja? Einen normalen und einen witzigen. Und daraufhin sagte Jörg, naja, dann machst du jetzt mal die Vorletzte. Und dann hat er mich gebeten, dass ich ihm erstmal Probeartikel schreibe. Und da habe ich mich richtig reingekniet und dachte, das ist jetzt meine Chance, jetzt komme ich ganz groß raus. Die Vorletzte wollte ich immer gerne machen. Und habe bei der PC Player schon immer die finale Seite, die der Roland Austinat lange gemacht hat, immer sehr geliebt. Und habe dann 5 oder 6 unterschiedliche Formate erfunden, einen Comicstrip zum Beispiel, alles Mögliche. Habe es Jörg gegeben und dann hat es mir zurückgegeben und hat gesagt, nee, das ist alles nichts. Ja, also wirklich, er hat gesagt, eins davon hat gesagt, ja, das ist ganz nett, aber das andere, nee, das ist nichts. Und das eine, was er ganz nett war, war eine Parodie auf den Autobahnraser und das war dann tatsächlich auch die erste Vorletzte, die ich gemacht habe. Aber hier ist schon drin der Fotoroman, den ich
erfunden habe. Der Fotoroman, hatte. Genau, der ist, bin ich sicher, ob der so lustig ist, aber es geht noch und das hat immerhin eigene Fotos und so. Und wo man sehr schön auf den Fotos unser Büro sieht damals, das ja unterhalb des Straßenlevels war quasi, im Keller, wo man halt nur so eine Reihe Fenster über Kopfhöhe sieht. Ansonsten ist es jetzt nicht die allerbeste von den
Vorletzten. Nee, wirklich nicht. Aber damals war die Vorletzte auch noch in der Tradition eben von dieser Finale-Seite und von dem, was Charles gemacht hat, ein Sammelsurium von Kuriositäten. Ja, teils von Lesereinsendungen, teils von irgendwelchen komischen Pressemitteilungen oder sowas. Und es war immer total bemüht. Ja, so Fundstücke zusammengetragen. Und das
bemüht hätte ich auch gesagt.
Ja, es war auch wirklich bemüht. Und die ersten Seiten sind alle nicht witzig. Und ich habe mich dann relativ schnell bemüht, erstens was eigenes Kreatives reinzubringen mit diesem Fotoroman und mich dann zu verabschieden von diesem Sammelsuriumsformat und eher Einzelformate zu machen. Also eine Vorletzte ist ein Artikel letztendlich. Und ab dann wurden sie auch deutlich besser.
Wahnsinn. Ganz interessant, auf der nächsten Seite ist eine Leserumfrage. Dazu liegt ein Fragebogen auf der CD, den man dann ausfüllen kann.
Mhm.
Und dann soll man den schicken. Und da stehen 3 Adressen, wo man den hinschicken kann. Das eine ist Internet, Doppelpunkt, mit so einer Ad-Adresse, wie man sie heute kennt. Dann ist eine AOL-Adresse, die einfach nur ein Wort ist. Und dann ist eine CompuServe-Adresse, die aus einer Zahl besteht.
Mit einem Komma dazwischen.
Total super. Und dann steht da fairerweise aber noch drunter, wenn Sie keinen Online-Zugang haben, dann kopieren Sie den Datensatz auf eine Diskette und schicken ihn per Post.
Ja, super. Ja. Diese Umfrage oder eine ähnliche Umfrage ist ein paar Seiten vorher auch nochmal ausgedruckt drin, also zum Raustrennen. Das konntest du dann auch einen ganz normalen Briefumschlag stecken.
Und das haben wir einmal im Jahr gemacht. Das war die große Brand Awareness. Das war aber für die Anzeigen.
Ja, genau.
Dann wurden halt so Markenbekanntheit abgehört.
Wir hatten ja noch eine eigene Marktforschungsabteilung damals beim Verlag.
Ja.
So, wir sind auf der letzten Seite der Vorschau auf die 4,99. Angekündigt wurde Jagged Alliance 2, der Test.
Ja, kam, glaube ich, nicht dann so früh. Aber weiß ich nicht, kann schon sein,
dass es kam, genau. Und was fehlt, jetzt wo das Heft durch ist, der Magazinteil.
Genau.
Weil den gab es damals noch nicht.
Genau.
Sondern es gab den einen Report der Ausgabe, und der stand vorne im aktuellen
Teil. Magazinteil kam erst später.
Genau, richtig.
Und das war's schon. Und das Martin Detmer hat immer die Vorschau gemacht und hat sich sehr bemüht, den einen Satz, der bei der CD-ROM stand, weil bei der CD-ROM war immer wieder dasselbe drauf.
Immer ja, das
stand,
Problem.
Und dann stand immer, musste jetzt das beste Mittel gegen Frühjahrsmüdigkeit, weil er Frühjahr war. Auf unserer Cover-CDs finden sich wieder viele Top-Demos und Spielevideos und natürlich wieder die neuesten 3D-Treiber, Spiele-Patches und Tools. Jedes Mal neu formuliert. Super. So, fertig.
Die Ausgabe 3,99 war das. Das haben wir jetzt doch ziemlich
schön
detailliert durchgegangen.
Ja, das war auch ganz schön. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinem Hörer Spaß gemacht hat, aber mir hat es jetzt in der Tat viel Spaß gemacht.
Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Das ist halt doch sehr nostalgisch. Aber das fragen wir halt jetzt einfach mal. Hat es euch auch Spaß gemacht? War es zu lang, zu kurz? Es gibt uns Feedback. Sollen wir das weitermachen? Es gibt noch ganz schön viele Games-Ausgaben.
Die wir bestellen. Wir können das noch Monate, jahrelang können wir das machen.
Genau. Ja, mit oder ohne Bier.
Genau.
Vielen Dank an die inspirierenden Podcasts. Und tschüss.
Tschüss.
Tschüss.